Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Wechselberg vor möglichem Sieg. Bei der Sulzer Generalversammlung steht die Wiederwahl von Verwaltungsratspräsident Ulf Berg auf Messers Schneide. Mehr als 200.000 Unterschriften gegen tiefere Renten. Die geplanten Änderungen bei den Pensionskassen kommen vors Volk. Neuer Mann an der Spitze der Nationalbank, der bisherige Vize Philipp Hildebrand, wird Herr über Franken und Zinsen. Und der Arbeitnehmer als Opfer der Krise. Das Tagesgespräch mit Gewerkschafter und Nationalrat Max Schopper. Rendezvous am Mikrofon ist Gudin Vinzenz. Zuerst die Nachrichtenübersicht mit Angelique Welchli.
An der Generalversammlung des Winterthurer Industriekonzerns Sulzer darf der russische Großaktionär Viktor Wechselberg mitstimmen. Dies hat der Verwaltungsrat mit Wechselberg vereinbart. Wechselberg möchte den langjährigen Verwaltungsratspräsidenten Ulf Berg stürzen. Dieser gab bekannt, Wechselbergs Renova-Beteiligungsgruppe stünden 2 bis 3 Verwaltungsräte zu. Die Revision der beruflichen Vorsorge kommt praktisch sicher vors Volk. Das Referendumskomitee hat bei der Bundeskanzlei mehr als 200.000 Unterschriften gegen die geplante Rentenkürzung eingereicht, 4-mal so viel wie nötig. Diese richten sich gegen die Senkung des Mindestumwandlungssatzes in der zweiten Säule auf 6,4% bis zum Jahr 2015. Dies hätte nach Angaben der Gewerkschaften eine Rentenkürzung von rund 10% zur Folge. Bundesrat und Parlament begründen die Senkung mit der steigenden Lebenserwartung und den sinkenden Renditen der Pensionskassen. Das Referendumskomitee aus linken Parteien, Gewerkschaften und Konsumentenorganisationen verlangt, dass die Renten auch in konjunkturell schwierigen Zeiten nicht auf Vorrat gekürzt, sondern an den langfristigen Renditen der Anlagen gemessen werden. Der neue Präsident der Schweizerischen Nationalbank heißt Philipp Hildebrand. Der Bundesrat wählte den 46-jährigen bisherigen Vizepräsidenten wie erwartet zum Nachfolger von Jean-Pierre Roth. Dieser tritt Ende Jahr in den Ruhestand. Philipp Hildebrand gehört seit 2003 dem Direktorium der Nationalbank an. Vizepräsident wird Thomas Jordan. Zum neuen dritten Mitglied des Direktoriums wurde Jean-Pierre Dantin ernannt. Der 59-Jährige ist Professor für Makroökonomie und Finanztheorie an der Universität Lausanne und lehrte auch an amerikanischen Hochschulen. Die 50 Schweizer Regionalbanken der RBA-Gruppe haben im letzten Jahr total 270 Millionen Franken Gewinn erwirtschaftet. Das ist 10% weniger als im Vorjahr. Die Kundengelder der Regionalbanken erhöhten sich um 6% auf 35 Milliarden. Der Buntmetallverarbeiter Swissmetall hat letztes Jahr 6 Millionen Franken Verlust gemacht, vor allem wegen fallender Metallpreise. Im Vorjahr erwirtschaftete Swissmetall noch einen Gewinn von 11 Millionen. Der Umsatz brach letztes Jahr um 20% ein. Swissmetall hat in den Werken Reconvilliers und Dornach sowie im deutschen Lüdenscheid Kurzarbeit eingeführt. In den letzten Monaten wurden etwas über 100 von 800 Stellen gestrichen. Bei den gestrigen Unruhen in der moldawischen Hauptstadt Chișinău hat die Polizei nach Angaben des Innenministeriums fast 200 Personen festgenommen. Demonstranten hatten das Parlament gestürmt und die Einrichtung zerstört. Sie wurden mit Warnschüssen vertrieben. Die Menge warf den seit 8 Jahren allein regierenden Kommunisten vor, die Wahlen vom letzten Sonntag gefälscht zu haben. Ausländische Wahlbeobachter bezeichneten die Wahlen jedoch als demokratisch mit einigen Defiziten. Präsident Voronin beschuldigt Rumänien, es stehe hinter den Ausschreitungen und wies den Botschafter des Nachbarlandes aus. In Bangkok demonstrieren Zehntausende gegen die Regierung von Ministerpräsident Abhisit und fordern Neuwahlen. Die Demonstranten sind Anhänger des vor 2 Jahren vom Militär gestürzten Regierungschefs Thaksin. Abhisit war im Dezember durch einen Seitenwechsel von Parlamentariern an die Macht gekommen. Zum 4. Mal haben Angestellte in Frankreich ihre Chefs als Geiseln genommen aus Protest gegen die Werksschließung. Der jüngste Fall ereignete sich in Bellegarde bei Genf. Vier Direktoriumsmitglieder der britischen Firma Scapa werden seit gestern Abend festgehalten. Die Sterbehilfeorganisation Dignitas ist auch vor dem Bundesgericht gescheitert. Dignitas wollte ein eigenes Lager mit dem tödlichen Medikament Natriumpentobarbital führen. Dies hatten schon das Bundesverwaltungsgericht und die Arzneimittelbehörde Swissmedic abgelehnt. Der Entscheid bedeutet, Dignitas braucht weiterhin einen Arzt, der das Rezept für das Medikament verschreibt. Im letzten Jahr starben in den Schweizer Alpen 104 Berggänger. Das ist ein Rückgang um 15%. Dagegen nahm die Zahl der Menschen zu, die in Bergnot geraten sind. Die Rega und andere Organisationen retteten fast 2300 Menschen aus Notlagen.
12.36 Uhr im Rendezvous geht es so weiter bis 13:30. Wechselt Wechselberg Berg aus. Wir schalten direkt nach Winterthur zur Sulzer Generalversammlung und reden über den möglichen Machtwechsel und die möglichen Folgen. Dann viele Helfer, veraltete Hilfsmittel. Das Erdbeben in den Abruzzen offenbart auch einen Blick auf ein marodes Italien. Schlimme Gewissheit. Ein geheimer Bericht des Roten Kreuzes macht klar, in Guantanamo haben die USA Häftlinge gefoltert und Ärzte halfen dabei. Hände weg von den Renten. 200.000 wollen bei den Pensionskassen nichts ändern. Bürgerliche schütteln den Kopf. Weniger Gäste, kleinere Speisekarte. Eine mögliche Reaktion der Beizer auf die Krise. Und Kampf gegen und Umgang mit Arbeitslosigkeit. Das Tagesgespräch mit Gewerkschafter und SP-Nationalrat Max Schopper, der selber einmal ohne Job war. Das alles nach den Börsenzahlen, Wetterprognosen und Verkehrsmeldungen mit Angelique Welchli.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 4.930 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 51,72 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 14,79. Das Wetter heute Nachmittag: scheint trotz Wolkenfeldern zeitweise die Sonne, über den Bergen bilden sich Quellwolken, dort sind vereinzelt auch lokale Regenschauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 21 Grad. Morgen Donnerstag ist es ziemlich sonnig und etwa 21 Grad warm. Am Karfreitag und Samstag bleibt es im Norden mit Föhn oft sonnig, im Süden ist es dagegen nur noch teils sonnig und es gibt einige Regenschauer. Verkehrsinfo Dieres von 13.38 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. 2 Kilometer Stau zwischen Wassen und Göschenen. In der Region Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Wettingen-Ost und dem Barecktunnel stockender Verkehr wegen eines Unfalls. Und in der Region Solothurn-Basel auf der A2 Richtung Basel Stau zwischen Egerkingen und dem Belchentunnel.
Was an Generalversammlungen entschieden wird, das steht oft zum Vornherein fest. Bei Sulzer heute in Winterthur war und ist das ganz anders. Bis zum Schluss stand die Wiederwahl von Konzernchef Ulf Berg auf Messers Schneide, denn es sind so viele Aktionäre gekommen, dass lange unklar blieb, ob der russische Großaktionär Viktor Wechselberg den Machtkampf gegen Berg gewinnen kann, gegen Ulf Berg. Aus Winterthur, Beat Soltermann.
Um Punkt 10 Uhr begann Sulzer Verwaltungsratspräsident Ulf Berg mit der Versammlung ruhig und selbstsicher. In seiner Rede gleich zu Beginn strich er die Erfolge des Konzerns heraus. 2008 sei wiederum ein Jahr mit Rekordergebnissen gewesen. Und auch die Zukunft werde gut sein, auch wenn das Geschäften wegen der Finanzkrise schwieriger werde. Doch dies sei nicht die einzige Herausforderung, sagte Berg.
Sulzer durchläuft nicht nur auf den Weltmärkten eine Krise, sondern auch historisch. Auch hinsichtlich der Struktur im Verwaltungsrat.
Der Verwaltungsrat, respektive dessen Zusammensetzung, das Thema, das die Aktionärinnen und Aktionäre am meisten interessiert. Sulzer Großaktionär Viktor Wechselberg möchte Ulf Berg nicht mehr im Verwaltungsrat von Sulzer haben. Berg soll Wechselbergs 31% Aktienstimmen also nicht erhalten. Noch ist nicht klar, ob Wechselberg seine Aktien legal erworben hat. Das eidgenössische Finanzdepartement hat diese Woche ein Strafverfahren eröffnet und das macht alles etwas komplizierter. die GV zu verschieben oder die Stimmen Wechselbergs nicht zu zählen, wie im Vorfeld spekuliert worden ist, das sei keine Option für den Verwaltungsrat gewesen, sagte Ulf Berg. Ebenso wenig habe er, Berg, von sich aus nicht mehr antreten wollen. Er stelle sich dem Wahlverfahren oder, wie es Berg selber sagte,
ich will die Aktionärsdemokratie durch persönliche Vorwegnahme nicht außer Kraft setzen. Gleichzeitig betone ich, dass ein Verwaltungsrat für die Aktionäre arbeitet und nicht umgekehrt. Somit wird die Entscheidung durch die Abstimmung auch akzeptiert.
Die Aktionärinnen und Aktionäre, die sich danach zu Wort meldeten, verhielten sich weniger neutral als der oberste Sulzer-Chef. Winterthurs Stadtpräsident Ernst Wohlwend verwies auf die gute Kooperation mit dem Winterthurer Unternehmen und rief in den Saal:
Bei so viel Erfolg wünschte man sich, dass es so weitergeht. Und deshalb ist unsere Devise klar: Never change a winning team.
Auch der ehemalige Sulzer-Präsident Leonardo Vannotti legte sich für weitere 3 Jahre Ulf Berg ins Zeug. Der Leistungsausweis von Viktor Wechselberg und dessen Investmentgesellschaft Renova sei in der Schweiz sehr dünn geblieben, vor allem bei OC Oerlikon.
Als Aktionär komme ich zum Schluss, dass ich Wechselberg und Renova nicht traue. Zu viele negative Elemente kumulieren sich, um großes Misstrauen zu erzeugen. Und daraus entsteht meine Sorge. Die ist größer als die Wirtschaftskrise, die vor uns steht.
Auch alle weiteren Votanten sprachen sich für Kontinuität und für Ulf Berg aus, keiner für den Plan von Viktor Wechselberg. Doch am Schluss zählen nicht die Voten, sondern die Stimmen. Und das ist nicht in jedem Fall dasselbe.
Beat Soltermann aus Winterthur, wir haben es gehört, die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Jetzt direkt zu Susan Giger, sie verfolgt die Generalversammlung in Winterthur. Sie haben auch die letzten Minuten jetzt noch mitbekommen. Ist ein Entscheid gefallen? Ist der Kampf entschieden?
Nein, er ist immer noch nicht entschieden. Man ist zwar beim wichtigen Traktandum 4 angelangt, da wo es eben um die Wiederwahl des Verwaltungsrates und eben von Ulf Berg geht. Aber das Resultat, das steht noch nicht.
Gibt es einen Grund, warum das so lange dauert?
Ja, zum einen sind es eben diese vielen Aktionäre, die voten, die wir vorhin gehört haben. Es wollen sehr viele sich äußern zum Gang, zum Geschäftsgang von Sulzer, zur Bedeutung von Sulzer. Zum anderen muss ich aber auch sagen, nutzt man diese Generalversammlung auch, um das 175-Jahr-Jubiläum zu feiern. Man weist sehr gerne noch darauf hin, wie eben dieses Unternehmen mit einer Gießerei angefangen hat vor 175 Jahren. Es gibt einen Jubiläumsmarsch, der gespielt wurde. Es gibt Filme, die man geschaut hat. Das zieht natürlich das Ganze auch noch ein bisschen in die Länge.
Aber gibt es denn Anzeichen, kann man es abschätzen, wie die Chancen stehen, dass Ulf Berg seinen Posten behalten kann oder dass Großaktionär Viktor Wechselberg den Machtkampf gewinnt?
Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Prognose, die ist jetzt äußerst schwierig. Man weiß, dass Viktor Wechselberg mit 31,2% hier registriert ist. Wenn Ulf Berg gewinnen möchte, dann muss er mehr als das Doppelte, also 62,4% der Stimmen müssen hier anwesend sein. Ich habe gesagt, 62,4. Es hat ergeben, es sind 62,5% anwesend. Also es wird ganz, ganz knapp.
Susan Giger aus Winterthur, sie verfolgt für uns die Generalversammlung von Sulzer weiter. In Guantanamo auf Kuba und anderen US-Militärgefängnissen wurde tatsächlich gefoltert. Zu diesem eindeutigen Schluss kommt ein Geheimreport von niemand geringerem als dem IKRK, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Damit nicht genug bei den Folterungen dabei, waren immer wieder auch Ärzte. Statt Leben zu schützen, unter allen Umständen, haben diese Ärzte darauf geachtet, dass die Gefangenen die Folter so lange überstehen, bis sie gestehen. Die Studie hat das IKRK bereits vor 2 Jahren verfasst. Jetzt hat sie das Magazin The New York Review of Books auf seiner Internetseite veröffentlicht. Aus den USA berichtet Max Ackermann.
Mark Danner befasst sich seit Jahren mit dem Thema Folter. Der Journalistikprofessor an der Universität von Kalifornien ist Autor mehrerer Bücher dazu, unter anderem des Werkes Torture and Truth, Folter und Wahrheit. Er glaubte zu wissen, was in Guantanamo und in anderen Militärgefängnissen geschah. Zwei Aspekte des IKR-Berichtes aber haben auch ihn überrascht. Erstens die drastische Schilderung der Verhörmethoden.
The most striking thing about the document is its clear and vivid picture of what was done to these detainees over a period of weeks and months.
Beschrieben werden Waterboarding, das beinahe Ertränken von Häftlingen. Eintauchen in eiskaltes Wasser, besonders schmerzhafte Schläge oder verschiedenste Methoden des Schlafentzuges. So wurden etwa die Häftlinge gezwungen, Tage und Wochen lang in unbequemer Haltung zu stehen, selbst ein Mann, der seit einer Amputation nur noch ein Bein hat. Oft war medizinisches Personal anwesend, sie kontrollierten den Puls der Gefolterten oder den Sauerstoffgehalt im Blut, nicht so sehr um die Häftlinge zu schützen, sondern um sicherzustellen, dass die Tortur kurz vor dem Tod abgebrochen wurde.
So that he could be, as the detainee put it, pushed to the edge. Without actually killing him.
Die zweite Überraschung für Mark Danner war, dass die Autoren des IKRK-Reportes die Dinge wirklich beim Namen nennen, ausdrücklich von Folter sprechen und nicht beschönigend von harten Verhörmethoden und eine klare Verletzung von internationalem Recht feststellen.
These techniques, and I quote, constituted torture, close quote, and also quote, constituted cruel, inhuman and degrading treatment, close quote. And finally, the program itself, the detention program, quote, violated international law.
Der 43-seitige Bericht des IKRK ist bereits vor zwei Jahren geschrieben worden, er ist aber vertraulich. Rotkreuz-Vertreter nahmen deshalb nicht Stellung zum Inhalt der Studie. Mark Danner entschloss sich, den Bericht auf der Internetausgabe des Magazins The New York Review of Books zu veröffentlichen, weil das IKRK große Glaubwürdigkeit besitzt und weil die Verantwortlichen für diese Art von Verhörmethoden noch immer behaupten, alles sei rechtmäßig gewesen.
The President of the United States, or I should say the former President, George W. Bush, has declared repeatedly and his
Der frühere Präsident Bush und sein Vize Cheney hätten wiederholt und erst kürzlich wieder gesagt, alles sei gesetzes- und verfassungskonform abgelaufen. Der IKRK-Bericht widerlege dies ganz klar. Was mit den Erkenntnissen geschehe, müsse am Ende das amerikanische Volk entscheiden, findet Professor Danner. Noch zeige die jetzige US-Regierung wenig Interesse, Licht in dieses dunkle Kapitel zu bringen. Aber der Druck nehme zu.
My personal belief is that that will eventually come, but I'm not saying it will come in the near term, it may take a while.
Irgendwann würden die Vorkommnisse untersucht werden müssen, auch wenn es noch eine Weile dauern könne.
«48 Stunden nach dem schweren Erdbeben in L'Aquila in den bergigen Abruzzen zieht man in Italien eine erste Bilanz über die Hilfsmaßnahmen, wie es weitergehen soll. Und stellt mit Schrecken eines fest, es gibt zwei Italien. Das Italien der heldenhaften Helfer und das Italien der alten Lastwagen.» Aus Rom unser Korrespondent Massimo Agostinis.
Auf der Autobahn Rom-L'Aquila keuchen sie herauf, die Konvois des Militärs mit schweren Hilfsgeräten, die Ambulanzen und Feuerwehrautos aus ganz Süd- und Mittelitalien, die Mannschaftswagen der Carabinieri und des Zivilschutzes. Doch so manches dieser Gefährte bleibt stehen, Zündung defekt, Kühler im Eimer, Motor verbrannt. Museumsstücke im wahrsten Sinne des Wortes stehen hier in L'Aquila zum Teil im Einsatz, mitunter auch noch schlecht gewartet. Kein Wunder, der Wagenpark der staatlichen italienischen Organisation ist über weite Strecken veraltet. Das weiß jeder im Land und es wird regelmäßig neu beklagt. Trotz allem aber, innerhalb weniger Stunden haben die Hilfskräfte Zelte, Küchen und eine medizinische Versorgung aufgezogen, um die 17.000 bis 25.000 Obdachlosen zu versorgen. Niemand musste unter freiem Himmel schlafen, niemand hungerte, das weiß man heute. Selbst deutsche Korrespondentenkollegen, die sonst kein gutes Haar finden an diesem Staat und seinen Leistungen, sind beeindruckt. Aus dem ganzen Land kommen sie auch heute noch. Die Freiwilligen, viele Krankenschwestern, Ärzte, Ingenieure, ja selbst vereinzelte Baufirmen mit ihrem Material und ihren Fachleuten. Supermarktketten haben sich in den Rettungsplan des Zivilschutzes einbinden lassen. bringen Waren dorthin, wo ihnen befohlen wird. 1500 Ingenieure rücken heute ein, um zu entscheiden, welches Haus als unbewohnbar gilt und in welches man wieder einziehen kann. Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat recht, wenn er meint, Italien brauche die Hilfe aus dem Ausland nicht. Es kann sich in diesen Tagen tatsächlich selber helfen. Das ist das Italien der Helden. Und sie werden derzeit gefeiert, auf allen Kanälen, in allen Tageszeitungen. Jetzt wieder, da sie auch 42 Stunden nach dem Beben eine junge Frau aus den Trümmern bergen konnten. Das Italien der alten Lastwagen indes macht Sorgen. Dazu gehören als Sinnbild die altertümlichen Laster, aber auch die Versprechen Silvio Berlusconis, L'Aquila bis in 2 Jahren wieder aufgebaut zu haben, eine New Town aus dem Boden zu stampfen, wie er sagt. Italien ist reich an Erdbeben und die Liste lang, wo der Staat beim Aufbau völlig versagt hat. Nur ein Beispiel, vor 7 Jahren zerstörte ein Erdbeben ein Gebiet in Umbrien und forderte 30 Tote. Auch damals versprach der gleiche Ministerpräsident schnelle Hilfe. 5 Jahre dauerte es, bis die Obdachlosen endlich aus ihren Containern ausziehen konnten. Und im Friaul, wo die Erde 1976 bebte, gibt es heute noch Menschen, die auf versprochene Zahlungen aus Rom warten. Rund 50% Italiens gilt als erdbebengefährdet. Es gibt Gesetze, welche zumindest erdbebensichereres Bauen verlangt. Bloß wird es von den Bauherren nicht umgesetzt und die Behörden kontrollieren nicht. Nur 15% der Neubauten gelten nach Recherchen der Tageszeitung Repubblica als erdbebensicher. Etwas mehr in Norditalien, kaum in Süditalien. Der Schutt ist noch nicht weggeräumt in L'Aquila, schon schlagen sie Alarm. Die Gewerkschaften, die Unternehmer, die Handelskammer. Sie haben Angst, dass die Mafia beim Aufbau mitmischen könnte und die Gegend, welche noch als Mafia frei gilt, verseucht wird. Auch das wäre nichts Neues in Italien, gleich wie die alten Laster auf der Straße.
Wenn das Parlament die Pensionskassenrenten senken will, lässt das die Leute ganz offensichtlich nicht kalt. In kurzer Zeit haben linke Parteien und Gewerkschaften in der Schweiz, aber auch Rentnerorganisationen und Konsumentenzeitungen über 200.000 Unterschriften gesammelt und am Vormittag bei der Bundeskanzlei abgeliefert. 205.000 waren es genau, das sind so viel wie ganz selten für ein Referendum zusammenkommen. Das Referendum richtet sich dagegen, dass der sogenannte Umwandlungssatz auf den Pensionskassenvermögen nochmals gesenkt werden soll. Inlandredaktor Marcel Jäcki.
Die Unterschriftensammlung sei wohl für viele eine Gelegenheit gewesen, ihren Missmut und ihre Wut über die Krise und deren Bewältigung auszudrücken, sagt Rita Schiavi von der Gewerkschaft Unia.
Man hat schon einmal Pensionskassen saniert. Man hat jetzt eine Rentenkürzung, die in Aussicht gestellt wird. Man muss jetzt wahrscheinlich wieder sanieren, die Pensionskassen. Und da sagen die Leute einfach irgendwann einmal, das ist genug.
Das Parlament beschloss im Dezember, den sogenannten Umwandlungssatz auf den Pensionskassenguthaben bis in 6 Jahren weiter zu senken. Das heißt, auch die Renten werden sinken.
Diese Senkung auf 6,4% bedeutet eine Rentenkürzung von 10%. Das bedeutet, dass die Renten vor allem der kleineren und mittleren Einkommen nicht mehr so hoch sein werden, dass ein Leben in Würde möglich ist.
Allerdings hat das Parlament bereits 2003 einmal eine Senkung des Umwandlungssatzes auf 6,8% beschlossen. Nun von einer Rentenkürzung um 10% zu reden, lässt FDP-Nationalrätin Christine Eger-Segi nicht gelten.
Diese Aussage stimmt nicht, weil bei der ersten BVG-Revision haben wir den Umwandlungssatz von 7,2 auf 6,8 gesenkt. Ohne Rentenkürzung, wir haben andere Maßnahmen getroffen. Jetzt diese zweite Senkung von 6,8 auf 6,4 wird eine Senkung bedeuten, aber nicht auf 10%, sondern höchstens 4-5%.
Und das sei nötig, weil die Leute immer länger lebten und vor allem auch, weil der Finanzmarkt keine Gewinne mehr abwerfe. Der Finanzmarkt könnte sich bald wieder erholen, argumentiert dagegen Gewerkschafterin Rita Schiavi. Bis 2011 solle man zuwarten. Was aber, wenn bis dann keine Besserung eintritt, Rita Schiavi?
Wenn es denn so sein sollte, dass sich die Börse nicht erholt hat, dann sagen wir, dann muss der Staat das Gleiche tun, wie er für die UBS gemacht hat. Dann muss er eben auch den Pensionskassen diese schlechten Papiere abnehmen.
Christine Egersegi aber warnt davor, dass dann die Pensionskassen harte Entscheidungen werden treffen müssen.
Wenn man sieht, es reicht nicht, müssen Beiträge erhöht werden oder Leistungen gekürzt. Und das trifft die aktive Bevölkerung.
Linke Politiker, aber auch der Berner Pensionskassenexperte Werner C. Hug glauben, dass es den autonomen Kassen, das heißt den Pensionskassen der Firmen, bald wieder gut gehen wird. Die privaten Pensionskassen dagegen steckten besonders stark in der Klemme und vor allem sie wollten nun die Renten senken. Wo ihre Gewinne hinwanderten, bliebe aber unklar. FDP-Nationalrätin Egersegi akzeptiert, dass die Transparenz bei diesen privaten Pensionskassen erhöht werden müsse. Dies müsse aber unabhängig geschehen von der nun angestrebten Rentenkürzung.
Die Wirtschaftskrise drückt auf die Stimmung. Viele Leute machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz und fangen an, weniger Geld auszugeben. Das heißt zum Beispiel weniger auswärts essen gehen. Das bekommen mittlerweile die Gastwirte zu spüren. Wer von ihnen betroffen ist, sagt Klaus Künzli, Zentralpräsident von GastroSuisse.
Gemerkt wird die Krise vor allem in Betrieben im Hochpreissegment oder in Gegenden, wo diese gastgewerblichen Betriebe sehr stark auch von der Krise betroffenen Industrie abhängig sind.
Sagt Klaus Künzli von GastroSuisse. Anders sieht es im Rest der Schweiz aus. Das zeigt die Reportage von Dagmar Zumstein.
Es herrscht hektisches Treiben in der Küche des Berner Gastronomietempels Milsons.
Zweimal Suppe, ein Stagliatelle, ein Schädöpfel und zweimal Flan.
Die Tische füllen sich mit hungrigen Gästen, die Hände der Kellner mit großen Tellern. Wein wird eingeschenkt, der Geruch von gebratenem Fleisch liegt in der Luft. Wirtschaftskrise? Nein, danke. Nicht hier in Bern, sagt Milsons-Besitzer Urs Messerli.
Wir haben hier in Bern nie von diesem Hype können profitieren, wenn sie an der Börse oben ausgeschlagen haben. Wir haben nie diese Kunden gehabt, die dann sich auch Krug Champagner trinken. Bei uns sind die Wellen nie so hoch gegangen in Bern. Dafür kennen sie vielleicht auch nicht so tief.
Und vielleicht wird genau deswegen hier auch weiterhin genüsslich geschlemmt. Die Krise scheint weit weg, in Zürich, Genf, St. Moritz oder so. Dort, wo die Banker in den vergangenen Jahren die Korken knallen ließen, ihre Kunden zu ausgedehnten Essen eingeladen haben und Wein und Geld im Einklang geflossen sind. Doch dort hat sich der Wind gedreht und die Beizer jammern entsprechend. In der Bundes- und Beamtenhauptstadt Bern jedenfalls wird gleich viel verzehrt wie in den letzten Jahren. Weder auf teures Fleisch, edlen Wein noch auf süße Desserts wird verzichtet, sagt Urs Messerli von Milsons.
Ich habe das Gefühl, dass der heutige Kunde nach wie vor bereit ist, Geld auszugeben, aber er geht vielleicht gezielter aus. Er sagt, vielleicht komme ich einmal weniger, aber wenn die Qualität stimmt, wenn das Ambiente stimmt, wenn die Leistung stimmt, dann ist der Gast nach wie vor bereit, auch ein bisschen tiefer in den Sack zu recken.
Und das tut er ganz offensichtlich. Die Umsätze seien stabil, sagt Messerli. Sie lägen teilweise sogar über dem Vorjahr. Und die Gäste geben ihm recht. Sparen? Vielleicht, aber bestimmt nicht beim Essen.
Es gibt Sachen, die man vielleicht einschränkt, aber die sind sicher nicht beim Essen.
Beim Essen nicht, nein. Und nicht, wenn ich auswärts gehe und genug selten eben in den Ausgang gehe. Wenn ich nicht einmal gehe, dann schaue ich sicher nicht, dass ich durchspare.
Nein, wenn ich gehe essen, dann muss es gut sein und dann ist mir der Preis eigentlich, spielt keine Rolle, ob jetzt die Krise da ist oder nicht.
Nein, eigentlich sparen beim Essen sicher nicht.
Einfach bewusst essen, mit geniessen.
Nein, weil das Essen ist ziemlich das Wichtigste, was es gibt im Leben.
Noch geben sich die Gäste also offenbar genussfreudig. Wie lange das anhalten wird, ist aber offen. Die Restaurantbesitzer jedenfalls planen schon mal vor. Vorausschauend denken und handeln sei jetzt wichtig, sagt Katrin Lehmann vom Hotel Mosek im Emmental.
Also es ist so, Lagerkosten, und das haben wir schon geändert. Man tut bewusster einkaufen, die Karte wird auch zum Teil noch Ort auch verkleinert. Nicht mehr so ein grosses Angebot, dass man nicht so ein grosses Lager hat. Aber die Qualität, die man kauft, sollte das gut sein, dass es den Leuten schmeckt.
Dieselbe Taktik verfolgt auch Roger Lang. Er ist Inhaber des Restaurants Ratskeller im Zentrum von Olten. Dazu gehören eine Beiz, eine Bar und ein Gourmet-Restaurant. Gerade in der Beiz stehen derzeit vermehrt einfachere und günstigere Gerichte im Angebot. Wegen der hohen Lagerkosten musste er auch seinen Weineinkauf deutlich überdenken.
Ich kaufe nicht mehr so gross einkaufen wie vorher. Ich kaufe eher kleinere Mengen. Die teuren Flaschen bestelle ich dann mal auf vereinzelt bestellen. Da kleine Menge, 6 bis 12 Flaschen pro Sorte.
Trotzdem ist Roger Lang zufrieden mit der Situation. Der Standort Olten sei ideal, sagt er. In der Umgebung seien viele sichere Arbeitgeber angesiedelt, das beruhige. Doch er erinnert sich noch gut an die Zeiten, in denen auch in Olten die Banker mit der grossen Kelle anrührten.
So für 15, 20 Jahre hat man natürlich bedeutend mehr Banker gehabt, die nachher sich essen konnten. Und da haben sie ganz dick Aufträge gehabt. Damit haben wir ein Aperitif, Weisse zum Fisch als Vorspeise und danach einen schönen roten zum Hauptgang und danach einen Kaffee und Schnaps und danach die Beiz runtergejassen. Das ist alles vorbei.
Die Wirtschaftskrise in der Wirtschaft. Das war die Beizenreportage von Dagmar Zumstein.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.